ja, in der Vorbereitung einfach extrem zu mir gesprochen hat. Wo ich eigentlich zu jedem Punkt, den ihr von mir hören werdet, Gott mir gezeigt hat, hey, das bist du, das ist dein Leben. Das hat mich so angesprochen, hat mich so betroffen gemacht und ich bin deshalb aufgeregt, weil ich mir wünsche, dass ich das irgendwie euch verständlich machen kann, dass ich das irgendwie transportieren kann, was Gott mir gezeigt hat, dass ihr das für eure Leben anwenden könnt. Wir sind seit letzter Woche in der Kurzpredigtreihe, ein Herz für Pharisäer. Anderle hatte angefangen und da hören wir Geschichten oder Gleichnisse von Jesus, die entweder an die Pharisäer gehen oder über die Pharisäer gehen. Also entweder, dass er dieses Gleichnis den Pharisäern erzählt oder aber ein Pharisäer darin vorkommt. Und letzte Woche hatten wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn und dass Jesus den Pharisäern erzählt hat und da ging es nicht wie so häufig um den verlorenen Sohn, sondern mehr um den älteren Bruder davon. Und Anderle hat darüber gepredigt und ich kann das nicht alles zusammenfassen, hört euch die Predigt einfach an, aber was ein Schlagwort da war, dass wir oft so eine ältere Brudermentalität haben. Ja, dass wir denken oft zuerst an den verlorenen Sohn und wir sind der jüngere Bruder, aber wie gesagt, hört euch diese Predigt an, wenn ihr sie nicht gehört habt. Wenn ihr sie gehört habt, dann wisst ihr, von was ich spreche. Ich will da jetzt gar nicht mehr drüber sagen. Das Einzige, was ich wirklich noch als Überleitung zu der heutigen Predigt nehmen will, ist, was Anderle letzte Woche auch schon gesagt hat, und zwar, dass diese Geschichten mit den Pharisäern Gott nicht in die Bibel, also dass Gott diese Geschichten nicht in die Bibel geschrieben hat, um uns irgendwie ein Feindbild zu liefern, was wir so schnell haben. Ja, Gott, die Pharisäer sind die Feinde Gottes, die gegen Jesus gekämpft haben und alles versucht haben, kaputt zu machen, was er so machen wollte. Sondern Gott hat diese Geschichten reingeschrieben, um zu den Pharisäern in uns zu sprechen. Ja, und Anderle hatte da zwei coole Schlagsätze, die wiederhole ich einfach mal. Ich zitiere einfach mal von letzter Woche. Und zwar, Gott möchte uns nicht über die Fehler der Pharisäer informieren, sondern er möchte uns mit unseren eigenen Fehlern konfrontieren und uns dann transformieren, ja, verändern. Ja, nicht informieren, sondern konfrontieren und transformieren. Und das ist, was ich mir wirklich heute Morgen wünsche, bei jedem Einzelnen von euch, dass es nicht irgendwelche Infos sind, die ganz nett sind, sondern dass es euer Leben verändert. Genau, und bevor wir anfangen, bete ich noch kurz, auch gut für meine Aufgeregtheit. Papa, Herr, ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir, dass dein Wort so ein unendlicher Schatz ist, Herr. Ich danke dir für all die Wahrheiten, die wir heute Morgen schon dir als Gebete zugesungen haben, Herr, die wir uns selbst zugesungen haben, unserem inneren Menschen, um uns auch zu erinnern, welche Wahrheiten du uns gelehrt hast, was du durch dein Wort zu uns sagst, durch deinen Geist zu uns sprichst, Herr. Ich danke dir, dass du genug bist, dass deine Gnade genug ist für uns, Herr. Und ich bitte dich, dass das zentrale Thema ist, Herr, dass du ausreichst, dass du mehr als genug bist, Gott. Ich bitte dich für offene Herzen, Herr, bei uns heute Morgen. Herr, sprich du zu uns und verändere uns ganz tief in uns drin, Gott. Durch deinen Heiligen Geist, Herr, bitte ich, dass du wirkst und dass du wirklich eine Offenheit schenkst, dein Wort auf unsere Leben anzuwenden, Jesus. Amen. Genau, als Einstieg, bevor wir auch mit dem Text starten, habe ich euch drei Bilder mitgebracht. Wahrscheinlich zu weit weg. Ich probiere es nochmal. Okay, vielleicht kann man einfach klicken. Genau, nochmal klicken. So, weiß nicht, ob man ihn erkennt. Vielleicht so der ein oder andere, der nicht jünger ist als ich, der kriegt das, also der nicht jünger ist als ich, der kriegt das hin, denke ich. Genau, klick nochmal. Vielleicht kennen den auch noch ein paar, ich weiß es nicht. Den dritten, den kennen dann, glaube ich, alle. Also meine Frage ist, wenn ihr denn überhaupt wisst, wer diese drei Personen sind, was haben diese drei Personen gemeinsam? Könnt ihr einfach mal so reinrufen. Keine Ahnung, das ist schon mal... Sie sind männlich, das ist sehr gut. Zwei sind auch Namensvettern. Bitte? Jetzt sind sie alle weiß. Ja gut, einer ist nicht mehr richtig weiß im Sinne von gegenwärtig. Ne, gibt es sonst noch Ideen? Also gut, sie sind alle berühmt. Alle lachen, ja, ist auch gut. Ich glaube, ihr werdet nie drauf kommen, worauf ich hinaus will. Bitte? Sind Künstler, ja, das ist schon mal sehr gut, weil das vereint sie sozusagen in dem, was sie noch gemeinsam haben. Das hat mit ihrer künstlerischen Tätigkeit zu tun. Und zwar klicken. Klicken? Yes. Sie haben alle einen Stern auf dem Walk of Fame. Ja, sowohl Michael Jackson, für die, die ihn nicht erkannt haben, noch in seinem etwas älteren Äußeren, Peter Jackson, ein Regisseur, und Bruce Willis, ein Schauspieler, die haben alle gemeinsam, dass sie in Hollywood auf dem Walk of Fame so einen Stern bekommen haben, ja, für ihr Lebenswerk, dafür, dass sie, da gibt es bestimmte Kriterien, da sind mittlerweile irgendwie 2500 und, keine Ahnung, 38 Leute, haben so einen tollen Stern, Walk of Fame, auf dem Gehweg, auf dem Gehsteig der Berühmtheiten oder des Ruhmes. Ja, und warum zeige ich euch das? Ich zeige euch das deshalb, weil ich glaube, dass wir auch aufpassen müssen, als Pharisäer, wir werden sehen, wir sind vielleicht ein paar Pharisäer unter uns heute Morgen, dass wir doch auch manchmal das Ziel haben, so wie diese Künstler. Ich glaube, fast jeder Künstler, wenn er jetzt in einer dieser Branchen herkommt, hat irgendwie das Ziel, hey, das ist es, ja, da bist du verewigt, da denken die Menschen immer an dich, da laufen Millionen von Menschen drüber und die sehen deinen Namen auf so einem Stern. Und ich glaube, bei uns ist es dann doch schon auch so, wir möchten halt in einem himmlischen Walk of Fame unseren Stern kriegen, in unserem geistlichen Walk of Fame. Und das sind so Themen, um die es heute auch oder mitgehen wird. Das ist Thema geistlicher Stolz, Selbstrechtfertigung, Selbstgerechtigkeit, Werksgerechtigkeit. Ja, deshalb diese Bilder als Einstieg. Genau, wir haben heute als Predigttext ein Gleichnis, wie gesagt, aus Lukas. Lukas 18, Vers 9 bis 14. Kann man auch einmal klicken. Genau, einmal reicht. Genau. Das habe ich aus der Elberfelder Übersetzung genommen und ich werde es euch einfach erstmal komplett vorlesen. Ihr dürft gerne eure Bibeln auch aufschlagen, mitlesen. Also es geht um Jesus, der spricht. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser, also der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, dem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und bevor wir da jetzt tiefer einsteigen in dieses Gleichnis, fand ich das Erste, oder das war das Erste, was ich spannend fand, so in der Vorbereitung, ist anzugucken, zu wem Jesus hier eigentlich spricht. Ja, letzte Woche haben wir gehört, da hat Jesus ein Gleichnis den Pharisäern erzählt. Auch jetzt direkt unmittelbar vor dieser Textstelle gibt es ein Gleichnis, das spricht Jesus zu seinen Jüngern. Auch davor ist ein Gleichnis, das spricht er auch wieder zu den Pharisäern auf eine spezifische Frage von ihnen. Und hier lesen wir aber, er spricht zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Er spricht jetzt also, da steht es nicht, er spricht zu den Jüngern, er spricht zu den Pharisäern und sonst was, sondern er spricht zu einer Gruppe, wo ich jetzt auch sagen würde, das ist jetzt mehr so eine Markvermutung, aber die sich aus verschiedenen Leuten zusammengesetzt hat. Aber die hatten alle dasselbe Problem. Ja, das ist jetzt nicht spezifisch Pharisäer, spezifisch Jünger, spezifisch irgendwelche Zuschauer, die noch außen rum standen, sondern er spricht zu diesen Leuten. Und ich glaube sogar fast, dass da also ich bin mir relativ sicher, dass er nicht direkt zu Pharisäern gesprochen hat, weil wenn er zu Pharisäern ein Gleichnis erzählt hätte, hätte er nicht einen Pharisäer in dem Gleichnis verwendet. Ja, das wäre total kontraproduktiv. Das hat er ja beim verlorenen Sohn in dem Sinne auch nicht gemacht. Und deshalb denke ich, er möchte zu all denen sprechen, die dieses Problem haben wie der Pharisäer, die irgendwo in ihrem Leben ein bisschen pharisäerhaft sind oder auch ein bisschen mehr. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir alle heute wirklich dafür offen sind, das auch zu uns sprechen zu lassen. Uns zu dieser Gruppe dazu zu zählen, zu den einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, die übrigen verachteten. Ja, der erste Gedanke wäre jetzt ein Quatsch, ich weiß das schon, ich vertraue überhaupt nicht auf mich selbst, dass ich selbst gerecht bin. Ehrlich gesagt, wenn man so drüber nachdenkt, wahrscheinlich jeder, der hier sitzt und glaubt, glaubt ja schon, dass er gerechtfertigt ist. Also das wäre jetzt schon Quatsch, wenn es nicht so wäre. Aber wie gesagt, sei einfach offen und guck vielleicht im Verlauf der Predigt, vielleicht findest du doch Punkte wieder, wo dieser Satz auf dich zutrifft. Und das ist so die erste Aufforderung von mir an dich heute Morgen. Entdecke den Pharisäer in dir. Ja, klingt vielleicht total erstmal abstoßend für dich, du sagst, ah, Pharisäer, kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren, aber nutze diese Aufforderung, wirklich mal darüber nachzudenken. Entdecke den Pharisäer in dir. Ja, vielleicht hört so mancher anklingen, woher ich das geklaut habe. Auch wieder die mindestens so alt sind wie ich. Gab so eine tolle Kellogg's Frosties Werbung. Die mit dem Tiger, da hieß es, wecke den Tiger in dir. Deshalb, naja, egal. Nicht so ganz so lustig, wie ich dachte. Aber vielleicht hat sich ja so mancher, wie sagt man, allegorisiert gefühlt oder so. Genau. Also unser Problem ist es nämlich, deshalb diese Aufforderung, wir identifizieren uns eben nicht primär mit dem Pharisäer. Ja, der ist hier nicht der Held in der Geschichte. Und ich glaube, wir vielleicht speziell auch als Christen oder generell einfach als Menschen, wir halten uns immer für den Guten. Wenn wir eine Geschichte hören, ja, jede Legende, jeder Mythos, jede Geschichte, den wir erzählen, klar, wir sind die Guten, wir sind die Helden. Ja, wir sind in diesem Fall der demütige Zöllner, der seine Sünde anerkennt und gerechtfertigt wird. Aber ich möchte dich wirklich heute herausfordern, Jesus zu deinen Schwachpunkten sprechen zu lassen. Dir gegenüber wirklich mal ehrlich zu sein. Deine Handlungen, deine Gedanken, deine Motivationen zu hinterfragen. Und es wirklich in deinen Gedanken zuzulassen, auch wenn es dir vielleicht schwer fällt, dass Jesus dich mit dem Pharisäer meint. Ja, also wenn wir uns jetzt wieder zu dem Gleichnis gehen, gerade nochmal zu den ersten Versen, gerade nochmal zurück, ja, genau, ab Vers 11, da lesen wir, der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Also wir haben hier zwei Männer in diesem Gleichnis, den Pharisäer und den Zöllner, auf den sich der Pharisäer auch in seinem Gebet bezieht. Und es sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Der Pharisäer ist gut ausgebildet im Wort Gottes, der ist angesehen im Volk, der versucht, das Wort Gottes sehr genau einzuhalten, sogar noch über das hinaus, was Gott fordert. Ihm ist es unendlich wichtig, wirklich Gottes Willen zu tun. Und wir haben den Zöllner, jemand, der überhaupt nicht angesehen im Volk ist, der als Verräter gesehen wird, weil er Steuern für die Besatzungsmacht, für die Römer eintreibt. Und bei den meisten Zöllnern war es wohl auch so, dass die da eher so ein bisschen mehr für sich noch abgeknapst haben und ihr eigenes Volk praktisch betrogen haben. Also zwei total unterschiedliche Charaktere. Ja, und jetzt, wenn wir jetzt anfangen, sind beide im Tempel, um zu beten, und die beten auch beide. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was die so unterscheidet. Ja, also, wie wir gerade gelesen haben, der Pharisäer, das fand ich auch wieder sehr, sehr spannend in der Vorbereitung, der, wenn wir uns angucken, nicht nur was er betet, sondern wie er betet. Das finde ich nämlich ganz entscheidend. Und da lesen wir, der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Und es kommt nicht in allen Übersetzungen so gut rüber, aber es ist tatsächlich wohl im Urtext, im Griechischen auch so geschrieben. Und zwar, der Pharisäer war nicht dort und hat laut gebetet. Der hat nicht gebetet, damit die Menschen das hören, die um ihn rumstehen. Der hat nicht gebetet, weil ihm wichtig war, was die anderen über ihn denken. Ja, der hat gebetet, wie es zur damaligen Zeit üblich war, im Tempel, nämlich zu flüstern. Ja, es war verpönt, nur in Gedanken zu beten, das hat Gott nicht geehrt. Es hat im Tempel auch Gott nicht geehrt, wenn du laut gebetet hast. Es war angemessen, flüsternd zu beten. Und so hat er es gemacht. Er hat bei sich selbst, er hat flüsternd gebetet. Und ich finde das so entscheidend, weil für mich das irgendwie ausdrückt, dass er das absolut ernst meint. Das ist nicht irgendwas, was der so dahin sagt, damit es irgendwelche Leute hören und die ihn besser halten. Der redet mit Gott und es kriegt auch nur Gott mit. Und er meint es absolut ernst. Das ist für den eine Tatsache. Das ist für ihn selbstverständlich. Der ist absolut überzeugt von dem, was er da sagt. Ja, ich glaube, wenn wir uns die Stelle durchlesen, also mir ging es immer so, ich denke mir so, was für ein Schwachsinn. Das muss dem klar sein, dass das absoluter Mist ist, was der da betet. Ja, und ich das Krasse, also was ich glaube, was wir hieraus sehen können, ist, ey, der meinte das absolut ernst. Der hat überhaupt nicht seinen Fehler erkannt. Der hat nichts davon gepeilt. Ja, mein Ding früher war immer, ja klar, da stehen ja viele außen rum, für die betet der, um sich darzustellen. Und Jesus kritisiert diesen Punkt auch in einem anderen Gleichnis oder in einer anderen Geschichte an den Pharisäern. Ja, es ist nicht so, dass das nicht der Fall war. Ja, da hieß es auch, die stehen an den Straßen und Ecken und beten laut und jeder soll es sehen. Aber hier ist es nicht der Punkt, sondern der meint es absolut ernst. Ja, und ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir uns hinterfragen, wo bin ich von Dingen überzeugt, wo sind Dinge für mich selbstverständlich und ich merke gar nicht, dass es schief läuft. Ja, so wie das hier bei dem Pharisäer ist. Ja, wenn wir uns dann das Gebet angucken, dann wird es schon echt spannend. Ja, er fängt an, Gott zu danken. Ja, das klingt ja schon mal ganz gut, aber für was er dankt, ist schon ziemlich abgefahren. Und zwar, dass er nicht so schlecht ist wie all die anderen Menschen, ja, mit denen er sich so vergleicht. Und da zieht er große Gruppen, klingt so ein bisschen, als würde er alle übrigen Menschen in Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und Zöllner einteilen. Sehr, sehr stark verdichtet diese Kategorien. Aber was das Hauptproblem des Pharisäers ist, glaube ich, ist, dass er sich mit den anderen Menschen vergleicht. Ja, das ist sein Problem. Er schaut die anderen Menschen an, um besser dazustehen als sie. Ja, er hält sich für besser, er ist vielleicht auch vom Äußeren besser, er hält die Gesetze besser ein und er macht alles besser von außen her wie die anderen und er rechtfertigt sich damit vor Gott. Ja, ich glaube, was dieses Gebet ist, und er meint es vollkommen ernst, ey Gott, ich bin so dankbar, dass ich besser bin als die, weil dadurch ist mir meine Rettung gesichert. Ja, der ist Gott dafür, glaube ich, wirklich echt dankbar. Ja, er fühlt sich den anderen Menschen, den sündigen Menschen, überlegen. Und das ist, was ihn mit Stolz, mit geistlichem Stolz erfüllt. Und auch wenn wir uns Vers 12 angucken, wo er von seinen Handlungen spricht, ja, dass er zweimal die Woche fastet, dass er alles verzehntet, was er erwirbt, ist es auch wieder ein Vergleich. Ein Vergleich mit dem normalen Juden zur damaligen Zeit. Ja, also der Pharisäer fastet zweimal pro Woche. Der normale Jude war angehalten, also normal in Anführungszeichen, angehalten, einmal im Jahr zu fasten, am Tag des Versöhnungstags. Das heißt, wenn wir es hochrechnen, Pharisäer fastet 100-mal im Jahr, normaler Jude fastet einmal im Jahr. Ja, schon mal 100-mal besser als der andere. Ja, und er sagt hier auch, er verzehntet alles, was er erwirbt. Ja, gefordert vom Gesetz Mose war, die Landerträge, die landwirtschaftlichen Erträge, die man erwirtschaftet, zu verzehnten, das Einkommen. Und er geht darüber hinaus, alles nicht nur, was er selbst erwirtschaftet, sondern alles, was er sich kauft, alles, was er erwirbt, auf irgendeine Art und Weise verzehntet er. Dinge, die bereits verzehntet sind, wird er wieder verzehnten. Ja, an anderer Stelle lesen wir von jegliche Kräuter, Dill, Minze, was auch immer. Er guckt, dass er Gottes Gebote, sage ich mal, nochmal was oben drauf setzt, um sich abzuheben von den gewöhnlichen anderen Gläubigen. Und auch hier wieder, um sich durch diesen Vergleich gegenüber den anderen Vorteil zu verschaffen, sich besser darzustellen, sich vor Gott rechtfertigen zu können. Hey Gott, guck doch mal, wenn die so schlecht sind, wie viel besser bin ich? Und da kommt so die erste Frage an dich heute Morgen. Ja, wo vergleichst du dich mit anderen, um besser dazustehen? Und wo schaust du auf andere herab, um dich besser zu fühlen oder um vielleicht auch unbewusst Argumente vor Gott zu haben, um dich zu rechtfertigen? Ja, es wird jetzt eine lange, lange Liste von Beispielen kommen. Die sind eigentlich alle aus meinem Leben. Von daher braucht ihr euch gar nicht schlecht fühlen, wenn ihr bei dem einen oder anderen irgendwie euch selbst wiedererkennt. Wo wir uns vergleichen, vielleicht das auch gar nicht merken. Also mir war das bei vielen Punkten nicht bewusst oder lange Zeit nicht bewusst, wo ich mich vergleiche mit anderen und mich besser fühle und auf den anderen herabschaue. Ein ganz einfaches Beispiel, also gerade wenn wir in diesem Bereich des Glaubenslebens, sage ich mal, bleiben, wo wir uns vergleichen, ja, der Pharisäer vergleicht sich ja auch erstmal mit einem anderen Juden, was der Zöllner ja war. Ja, wie sieht's aus, wenn du dich mit jemandem vergleichst aus der Landeskirche? Ja, vielleicht haben wir ein paar Leute hier heute Morgen auch sitzen, die da einen Hintergrund haben oder die sonst auch immer in die Landeskirche gehen, egal ob katholisch oder evangelisch. Und ich muss zugeben, also bei mir ist schon so seit meiner Kindheit, Jugend, ich meine, ich bin in einer Freikirche aufgewachsen und es war klar, die Landeskirche, oh Gott, das sind die Pharisäer, die sind ganz schlecht drauf. Ja, die standen für mich einfach für toten Glauben, für eine sinnlose Tradition, für an manchen Stellen eine falsche Bibelverständnis oder Bibelauslegung und für ein Leben, das Gott auf gar keinen Fall gefallen kann. Ja, wenn ich mich mit jemand aus der Landeskirche verglichen habe, boah, da war ich schon immer richtig gut dabei. Ja, da dachte ich immer so, Gott, also die raffen sie überhaupt nicht. Aber ich habe es ja zum Glück erkannt. Von daher, ja, dass die nicht in den Himmel kommen, das ist selbstverständlich. Aber bei mir ist klar, war wirklich mein Denken, also muss ich zugeben. Hat sich dann ein bisschen verändert durch Chrissy, meine Frau, die einen landeskirchlichen Hintergrund auch mit hat. Und wo ich dann so, ja, sie mich vielleicht das erste Mal wirklich darauf aufmerksam gemacht hat, wie schlecht ich eigentlich von unseren Brüdern und Schwestern da in der Landeskirche denke. Ja, obwohl ich sie nicht kenne, ich kenne ihren Glauben nicht, ich habe da extrem wenig Berührungspunkte und ich bin nicht an dem Punkt, dass ich, vielleicht komme ich da oder werde ich da auch nie hinkommen, dass ich alles für gut und richtig halte, was in der Landeskirche ist. Ja, aber das ist auch nicht der Punkt. Es geht nicht darum, das zu bewerten, was da wie läuft, sondern es geht darum, wie ist mein Herz dem gegenüber? Fühle ich mich gut? Fühle ich mich gerechtfertigt? Oder glaube ich, dass ich besser bin als sie, weil ich meine, mehr erkannt, mehr verstanden zu haben, Dinge mehr zu machen? Ich meine, das ist genau die Geschichte vom Pharisäer. Ja, er sagt, ja Gott, ganz ehrlich, ich mache das viel genauer, ich mache das viel besser und der blöde Zöllner, der hat es überhaupt nicht gerafft, der bescheißt hier jeden Tag seine eigenen Leute, hält sich an kein Gesetz, wahrscheinlich geht er nicht mal in den Tempel, naja gut, er war im Tempel um zu beten, aber vielleicht das erste Mal, man weiß es ja nicht. Ja, das ist der Punkt ist, dass wir uns eben nicht vergleichen sollen, um uns höher zu stellen oder um auf andere herabzusehen, was mit dem einhergeht. Ja, und das kann uns gegenüber der Landeskirche passieren oder geht schnell, dass wir so Gedanken haben, weil ich glaube auch genauso gegenüber anderen Freikirchen. Ja, vielleicht hier auch in der Stadt, vielleicht konservativere Freikirchen, irgendwie eine Brüdergemeinde oder was, die tragen halt. Die Frauen müssen Röcke tragen, ein Kopftuch, Frauen dürfen nicht predigen und wir denken uns, hey, ihr rafft's ja überhaupt nicht, so läuft es nicht. Ja, also auch da ging es mir so. Früher war auch mein Denken, also alle Leute außerhalb von Haus des Herrn, die haben es schon echt schwer. Ja, also das ist schon lange her, das muss ich zugeben, aber das war tatsächlich mein Denken, dass ich dachte, ey, es ist doch für Gott wichtig, dass wir alles richtig verstehen. Mittlerweile weiß ich, dass ich auch ganz vieles nicht richtig verstehe. Und dass wir Gottes Gnade brauchen, um das zu erkennen, aber der Punkt ist, man fühlt sich so schnell überlegen und weiter und denkt, oh Gott, die haben das nicht verstanden, die haben den Heiligen Geist nicht so dabei, die taufen ihre Kinder, die machen das und wir machen es richtig. Und natürlich glauben wir, dass es richtiger ist, aber das ist nicht der Punkt. Es geht darum, nicht uns deshalb besser zu fühlen und deshalb uns zu rechtfertigen und sagen, Gott, also wenn die in den Himmel kommen, ganz ehrlich, dann muss ich das auf jeden Fall auch. Ja, und Es kann in der Landeskirche sein, in anderen Freikirchen. Es kann hier im Haus des Herrn sein. Ja, geht mir auch oft so. Ja, man sind Leute hier, wo man denkt, oh Mann, krass. Das klingt jetzt scheiße, ja, ich weiß, aber ich bin echt ein krasser Pharisäer in der Hinsicht, muss ich zugeben. Aber wie gesagt, die Predigt hat mich sehr angesprochen. Ich habe sie ja schon ein paar Mal gehört. Dass ich mich vergleiche und mich besser fühle aufgrund der Dinge, die ich tue, aufgrund der Dinge, die andere einfach nicht raffen, um es mal ganz platt zu sagen. Und wo ich genau das, was ich gerade für andere Bereiche außerhalb der Gemeinde auch hier erlebe, und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so, ja, innerhalb, dass du halt, was weiß ich, du hast jemanden in der Hausgruppe und der erzählt halt immer schlecht über seinen Partner, ja, unabhängig davon, ob du den jetzt kennst oder nicht, und denkst dir so, also wirklich, das geht ja gar nicht. Ja, also das Problem habe ich nicht. Vielleicht hast du keinen Partner und hast deshalb dieses Problem nicht. Kann sein. Aber wie schnell sind wir dabei, den anderen zu verurteilen und dem seinen Fehler zu sehen und wir denken, ach Gott, ich bin so viel besser, das ist echt gut. Ja, oder du bist vielleicht eher so der charismatische Typ und du hast spätestens in Sprachen, du hast regelmäßig Eindrücke für andere und es sind halt Leute, die kommen aus einem konservativen Hintergrund, die fangen da nicht so viel mit an. Und ich glaube, es geht sehr schnell zu sagen, oh, der ist noch nicht so weit wie ich. Der hat es noch nicht so erkannt. Der muss erst noch ganz schön viel lernen und erkennen. Und ich habe es schon erkannt. Oder genauso umgekehrt. Vielleicht bist du eher sehr bibelfest, rechtgläubig und denkst dir, Gott, diese charismatischen Typen, das wäre jetzt vielleicht eher so mein Part, stehen, ja, die raffen überhaupt nicht, dass hier nicht alles nur lila tralala ist, ja? Also alles sehr überspitzt, alles sehr übertrieben, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir sind so schnell dabei, uns zu vergleichen und uns als besser zu erachten, uns höher zu achten, ja? Was gerade das Gegenteil ist, was wir tun sollen, was Jesus sagt. Also auch in der Gemeinde sind wir nicht davor gefeit, dass uns das passiert. Und wenn wir noch weitergehen, aus der Gemeinde raus zu all unseren nichtchristlichen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen. Ich meine, das ist vielleicht noch der offensichtlichste Punkt, wo man sagt, also ging mir auch viele Jahre so, ja Gott, die wollen ja gar nicht, die wollen nichts von dir hören, die wollen nicht für dich leben. Ja, die haben es ja gar nicht verdient. Ist es gut, dass ich das will und dass ich es dadurch verdient habe, dass ich angenommen bin von dir, dass ich gerettet werde. Ich weiß nicht, ob jemand den Gedanken kennt. Bei mir war das lange Jahre so, dass ich auch so dachte, nö, ich brauche denen auch gar nichts erzählen, die wollen das ja gar nicht. Und sie haben es nicht verdient. Ja, ich natürlich schon. Mittlerweile weiß ich es da auch besser. Aber im Endeffekt sind es immer Punkte, wo wir uns über andere erheben, uns hervorheben, uns besser machen als andere, auch vor Gott. Und ich glaube, das ist uns nicht bewusst. Und das ist das, was ich vorhin bei dem Pharisäer meinte. Das ist so normal für uns, dass wir das überhaupt nicht merken, sondern selbstverständlich. Und vielleicht noch unter so einem Deckmantel der christlichen Fürsorge. Ja, ich muss ja gucken, wo die anderen schieflaufen, damit ich ihnen helfen kann. Und das sollen wir auch, ja. Aber was ist die Motivation, die dahinter steht? Ja, beim Pharisäer haben wir es vorhin auch schon von Handlungen gehabt, die ihn stolz gemacht haben, weil er mehr getan hat. Nächste Frage nicht, was tust du, um dich hervorzuheben? Der Pharisäer war gegenüber dem normalen Juden und vielleicht bei dir gegenüber dem normalen Christen. Wo willst du dich hervorheben? Ja, ist es vielleicht in der Minigruppe? Wer in der Minigruppe ist, weiß das, bekennt man seine Sünden und vielleicht ist es für dich echt so, oh, du kannst 4 Wochen lang erzählen, du hast keine Sünden in deinem Leben gehabt. Erstens ist es garantiert nicht der Fall gewesen, aber vielleicht ist es so und du wirst stolz darauf und die anderen erzählen von ihren Sünden und du denkst, ah Mann, ich krieg's echt gut hin, das ist echt klasse. Ja, 4 Wochen nicht deiner Lieblingssünde, in Anführungszeichen gefrönt, das ist schon echt gut. Oder du kannst berichten, ey, ich habe es jetzt schon 2 Wochen, 2 Monate, 2 Jahre geschafft, jeden Tag meine Bibelkapitel zu lesen. Wenn ja, super gut, aber wenn du dann wieder hörst von den anderen, ey, scheiße, wir müssen es nochmal lesen, ich habe es nicht geschafft. Ja, was macht es in dir? Fühlst du dich besser dadurch? Ja? Oder bist du wirklich eher, sage ich mal, mitfühlend mit dem anderen, aber auf eine liebevolle Art und Weise, wie Gott das macht? Ja, oder bist du stolz drauf, Hausgruppenleiter zu sein, erzählst vielleicht, wie viele neue Leute in deine Gruppe kommen, wie toll es läuft. Ja, du hebst dich dadurch ab von den anderen. Vielleicht bist du Lobpreisleiter und kann stolz aufkommen, wenn die Leute dir erzählen oder vielleicht auch einfach nur, wenn du auf der Bühne stehst, wie sehr sie gesegnet worden sind. Oder, ja, ich glaube, für Prediger trifft es nicht zu, oder? Nee, okay. Also vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Du tust oder willst mehr tun als die anderen, so wie der Pharisäer, um ein Argument in der Hand zu haben, wenn du vor Gott kommst. Ja, vielleicht hast du so eine Liste, die du abhakst. Ich war im Gottesdienst, ich war in der Hausgruppe, ich war in der Minigruppe, bin im Aufbauteam, im Kinderdienst, was weiß ich. Und du machst einfach mehr als der Normale. Ja, vielleicht ist das dein Ziel. Das ist nicht bewusst, vielleicht unterbewusst. Aber du willst dich hervortun, du willst besser sein als der Rest, was auch, glaube ich, zutiefst menschlich ist. Ja, wir wollen uns abheben, wir wollen gesehen werden. Das ist, was unsere Natur in uns macht. Ja, fühlst du dich überlegen, wenn du Probleme bei anderen siehst, die mit denen du, also die in deinem Leben keine Probleme bereiten, Sünden, die dich jetzt nicht so in der Hand haben? Ja, oder bist du stolz auf Dinge, die Gott dir gegeben hat? Ein Talent, vielleicht geistliche Lieder, Lobpreislieder zu schreiben, ein Talent, Gottes Wort zu verstehen, ein Talent, Bilder, Visionen, Eindrücke für andere zu haben. Ist das was, wo du dich überlegen fühlst gegenüber anderen, das dich stolz macht? Und wenn du auf eine von den, keine Ahnung wie viele Fragen, die ich gerade gestellt habe, irgendwo Ja sagst, dann herzlichen Glückwunsch, du bist der Pharisäer. Ja? Du hast gewonnen heute Morgen. Und vielleicht, um wieder zu unserem Bild am Anfang zurückzukommen, vielleicht versuchst du und wahrscheinlich sogar unbewusst durch deine Taten dir so einen Stern auf dem himmlischen Walk of Fame zu verdienen. Ja, im Endeffekt, was dahinter steht, denke ich, ist deine Errettung, die Gnade Gottes dir zu verdienen und dich selbst zu rechtfertigen, zu sagen, doch, ich hab's verdient, deshalb hat Gott mich erwählt. Und ich glaube, wir merken das echt nicht, dass wir das in unseren Gedanken tun, dass wir uns selbst rechtfertigen. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, da ist es normal, dass du dir das verdienst. Ja, das ist alles von Leistung abhängig. Ja, du kommst in die Schule und lernst erstmal deine Leistung, bringt dir gute Noten. Dann machst du eine Ausbildung oder kriegst ein Studium, abhängig von den Noten aufgrund deiner Leistung in der Schule. Dann, abhängig von deiner Leistung in deinem Studium, kriegst du einen Arbeitsplatz. Abhängig von deiner Leistung auf dem Arbeitsplatz kriegst du dein Gehalt und so weiter und so fort. Ja, wenn es dumm läuft, dann ist auch in deiner Familie so, die Liebe wird nach dem Maß ausgeteilt, wie deine Leistung ist. Ja, im Endeffekt sind wir geprägt, vielleicht wir als Deutsche noch ein bisschen extremer als so manch anderer, dass wir es uns echt verdienen müssen. Wir kriegen nichts geschenkt. Wir müssen was leisten. Aber das Coole ist, und das haben wir vorhin, deshalb finde ich, passt das so genial, schon ganz viel gesungen, und es ist unser Glück, in Anführungszeichen, dass bei Gott halt nicht so läuft. Ja, Gottes Maßstab ist nicht Leistung oder Verdienst, sondern Gnade. Und das lesen wir beim Zöllner in 13 und 14, kannst du nochmal klicken. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich muss jetzt mal kurz was trinken. Ich stehe hier die ganze Zeit mit dem Becher und habe es nicht einmal geschafft. Und habe so einen trockenen Mund, das ist unglaublich. Genau, wenn wir uns jetzt dieses Gebet des Zöllners im Vergleich zum Pharisäer, hier ist Vergleichen jetzt mal in Ordnung, anschauen, dann ist der große Unterschied, dass er seinen Status als Sünder erkennt. Ja, er vergleicht sich nicht mit anderen, sondern er schaut auf sein Leben. Ja, und dieses nicht aufschauen zu Gott, sondern diesen Blick senken, das an die Brust schlagen, das sind in der damaligen Zeit oder in diesem Kultus einfach Zeichen dafür, dass er eine tiefe Reue, eine tiefe Buße empfindet und dass die wirklich aufrichtig ist. Ja, er bittet Gott um Gnade, weil er weiß, dass das Einzige ist, was ihn, trotz seiner Sünden rechtfertigen kann. Ja, er erkennt seine Sünde und er möchte Buße tun. Er möchte umkehren und hofft, dass Gott ihm gnädig ist. Er weiß, dass er Gottes Gnade nicht verdient hat. Er weiß, dass er nichts tun kann, dass Gottes Gnade auf sein Leben kommt, außer wenn Gott ihm das zuteilt. Ja, das ist seine Hoffnung, dass Gott ihm gnädig ist. Und hier auch wieder spannend, dass der Zöllner nicht sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, sondern er sagt, sei mir dem Sünder gnädig. Ganz spezifisch. Und ich glaube, ist auch so ein Punkt, der uns schnell so geht, dass wir sagen würden, ja, ich bin ein Sünder. Wir sind alle Sünder. Ja, und schon ist es wieder gerechtfertigt. Schon wieder hast du das auf ein Level gehoben. Ich bin ja wie alle anderen Gott. Ist ja cool, wenn die anderen gerettet werden, sie sind Sünder. Ich bin auch Sünder, ist alles gut. Und ich glaube, was wir hier sehen, ist, ihm ist absolut bewusst, scheißegal, ob alle anderen Sünder sind, er ist der Sünder. Es ist ihm so bewusst, es geht um sein Leben, um seine persönliche Sünde. Ja, die ist es, die ihn vor Gott anklagt. Ja, er äußert hier keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung, weil er weiß, dass er in dieser Situation absolut ohnmächtig ist und absolut auf Gottes Allmacht angewiesen ist. Und Jesus sagt im letzten Vers auf dieses Gebet des Zöllners, dass der Zöllner, der sich selbst als sündig erachtet, durch Gottes Gnade gerechtfertigt wurde. Und der Pharisäer, der sich selbst als gerecht angesehen hat, von Gott eben nicht gerechtfertigt wird. Ja, um es kurz und prägnant und vielleicht zum Mitnehmen, den Spruch hatten wir, glaube ich, auch schon in mehreren Predigten. Gott rechtfertigt nicht die Sünder, Gott rechtfertigt die Sünder, nicht die Religiösen. So rum. Gott rechtfertigt die Sünder, nicht die Religiösen. Nicht unser Tun, nicht unsere Moral, nicht unser Gottes Wortkenntnis oder das Halten seines Wortes rechtfertigt uns, sondern einfach nur, wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind und wir demütig sind und uns seine Gnade bitten. Und da gibt's auch eine passende Aussage von Martin Luther, die ein paar von euch vielleicht auch schon mal gehört haben. Auf Latein hat er da gesagt, simul justus et peccator. Weiß jemand, was das bedeutet, außer Leute aus dem Predigteam? Ja? Genau. Gleichzeitig gerecht und Sünder. Ja, und was er damit ausdrücken wollte, ich glaube, also es ist ja genau der Punkt, den Jesus hier im letzten Vers sagt. Und ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht, das lese ich euch einfach vor, um das nochmal zu erläutern, wie Luther das gemeint hat. Also was er auszudrücken versuchte, war, dass Heilige in ihrer eigenen Einschätzung immer Sünder seien und deshalb in Gottes Einschätzung gerechtfertigt würden. Heuchler hingegen seien in ihrer eigenen Einschätzung immer Gerechte, weshalb sie in Gottes Einschätzung immer sündig seien. Und daraus zog Luther dann den Schluss, dass deshalb für Gott beide sowohl gerecht als auch ungerecht sind. Ja, der eine, der Pharisäer, ist für sich selbst gerecht und für Gott ungerecht, und der andere ist für Gott gerecht und für sich selbst als Sünder ungerecht. Und ich glaube, das ist eine Spannung, in der auch wir leben, dass wir eben Sünder und Gerechte zugleich sind. Ja, es ist nicht so, dass durch Jesu Tat am Kreuz schwuppdiwupp wir keine Sünder mehr sind. Ich glaube, jeder, der hier sitzt, der einigermaßen ehrlich zu sich selbst ist, kann sagen, hey, doch, ich bin noch Sünder, ich sündige. Per Definition bin ich dann ein Sünder. Aber wir sind eben auch Gerechte. Ja, wenn wir das erkennen, wenn wir demütig sind, wenn wir um Gottes Gnade bitten. Ja, wir wissen, Gott schreibt in seinem Wort, er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hergegeben hat. Ja, er möchte uns gnädig sein, das ist sein Bestreben, seine Liebe ist so groß. Wir sind also in Gottes Augen Sünder aufgrund unseres Menschen, unserer Natur, unserer Taten, und wir sind in Gottes Augen gleichzeitig Gerechte durch Jesu Tat am Kreuz vor 2000 Jahren, aufgrund seiner Liebe, aufgrund seiner Gnade. Und das ist vielleicht ja auch ein zentraler Satz heute Morgen: Du kannst und du brauchst dir Gottes Rechtfertigung nicht zu verdienen. Ja, sie ist ein reines Gnadengeschenk Gottes an die Demütigen. In Jakobus 4,6 heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen oder den Stolzen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und das ist, was ich mir wünsche, dass wir das heute Morgen alle mitnehmen hier raus, dass wir das Bewusstsein haben, dass wir Gottes Gnade jeden Tag neu brauchen. Dass wir wissen, dass Gottes Gnade der einzige Grund dafür ist, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren unsere Sünden vergeben hat, dass wir heute in unserem Leben durch unseren Glauben, beziehungsweise aus unserem Glauben heraus, gerechtfertigt werden und dass wir nach unserem Tod verherrlicht werden. Ja, Gottes Gnade ist absolut notwendig für dieses Gesamtpaket unserer Errettung. Und wir brauchen alle Teile davon. Wir können nichts davon weglassen. Und das Einzige wirklich, was notwendig ist und was unsere einzige Hoffnung in unserem Leben ist, das ist wirklich die Gnade Gottes mit uns Sündern. Und das Gute ist, das Einzige, was wir tun müssen, das müssen wir tatsächlich dann doch tun, um die Gnade Gottes zu bekommen, ist, dass wir unsere Sündhaftigkeit, unsere Schuldhaftigkeit erkennen und demütig sind und Buße tun und sagen, Gott, ich hab's sowas von nicht verdient. Ja, so wie dieser Zöllner, ich bin so voller Sünde und Schuld, aber wenn du mir deine Gnade gibst, dann reicht es mehr als aus. Ich möchte euch drei Punkte mit nach Hause geben. Kannst du nochmal klicken? Genau, das erste haben wir vorhin schon gesagt. Entdecke den Pharisäer in dir. Nimm das wirklich mit nach Hause, nicht nur aus dieser Predigt jetzt, was ich gesagt habe am Beispiel, sondern was ich damit sagen will, hinterfrage dich selbst. Guck in dein Leben und nimm nicht alles als selbstverständlich oder alles, was du als selbstverständlich nimmst, nimm das nicht einfach hin und sag, ja, es ist so, sondern prüf das, ob du wirklich nach Gottes Maßstäben lebst oder ob du irgendwie übers Ziel hinausschießt. Ja, prüf das, ob deine Motivationen stimmen, ob dein Herz mit Gottes Herzen übereinstimmt. Und der wichtigste Punkt, der mir da wichtig ist, zu entdecken, den Pharisäer in dir, es geht um dich. Es geht nicht darum, ich glaube, wir sind so schnell dabei, hier heute Morgen zu sitzen und denken mir, krass, der drei Plätze weiter, der ist echt ein heftiger Pharisäer, Mann. Der hat echt ein Riesenproblem damit. Und was ich mir wirklich wünsche, dass du erkennst, nee, Jesus spricht zu mir. Nicht jetzt schon wieder denken, oh Gott, gut, dass mein Ehepartner diese Predigt gehört hat, der hat es echt bitter nötig gehabt. Ja, nee, ohne Scheiß, wie schnell sind wir so dabei? Ja? Nee, ganz ehrlich, ist Chrissy da? Ich glaube, sie ist nicht da, aber ist okay, denke ich. Ich habe ihr die Predigt, ich erzähle es ihr zu Hause immer schon mal. Und am Schluss hat sie gesagt, deshalb steht es nämlich jetzt auch hier, ey, sag den Leuten, dass es um sie geht. Weil als hat sie zu mir gesagt, als ich das gehört habe, mir sind sofort Leute eingefallen, die genau dieses Problem haben. Ja, und hat selbst gemerkt, ey, nein, ich bin es. Ich erzähle das auch nicht euch, ne, ich erzähle das mir. Und so jeder von euch, wirklich bitte, guck, deshalb entdecke den Pharisäer in dir. Ja, in dir, in jedem von euch, nicht in dem nebendran. Und wenn du zu dem Punkt kommst, ich habe alles geprüft, ist für mich kein Problem. Okay, du hast es wenigstens versucht. Okay, der zweite Punkt steht schon dran. Vergleich dich nicht mit anderen Menschen. Brauche ich nicht mehr viel dazu sagen, darum ging es die meiste Zeit. Wir sind so schnell dabei. Ja, ich muss ehrlich sagen, das ist, glaube ich, die Hauptbeschäftigung in meinem Leben. Mich mit anderen zu vergleichen. Zu gucken, bin ich besser? Ja, ich bin besser, sehr gut, yes, weiter so. Gut, manchmal bin ich auch schlechter, aber das ist schon selten, nein, Spaß. Und damit kommen wir eigentlich schon zum dritten Punkt und das ist, glaube ich, der wichtigste. Kannst du nochmal klicken? Klicken? Ach, wir müssten so ein voice-gesteuertes Ding haben jetzt. Vergleiche dich mit Jesus Christus. Ja, vergleiche dich nicht mit anderen Menschen, sondern vergleiche dich mit Jesus Christus. Und da möchte ich euch ein Zitat am Schluss mitgeben. Kannst du nochmal klicken, genau. Es hängt alles davon ab, mit wem wir uns vergleichen. Wenn wir unser Leben an dem Wunder des Lebens Jesu Christi und an der Heiligkeit Gottes messen, dann können wir nur noch sagen, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Es hängt alles davon ab, mit wem wir uns vergleichen. Wenn wir unser Leben an dem Wunder des Lebens Jesu Christi und an der Heiligkeit Gottes messen, dann können wir nur noch sagen, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und ja, das wünsche ich mir für euch diese Woche, dass ihr das mitnehmen könnt und dass das echt Wahrheit wird in euren Leben. Wir werden jetzt gleich noch einen Lobpreissong haben und ich möchte dich wirklich einladen, wenn dich das angesprochen hat und wenn du merkst, ey, ich brauche Gottes Gnade. Ob das das erste Mal in deinem Leben ist, ob du vielleicht das erste Mal heute von Gottes Liebe, von Gottes Gnade gehört hast und du weißt einfach nur, ey, mein Leben, das läuft komplett falsch. Aber du bist heute Morgen hier und du sagst, ey, ich möchte Gottes Vergebung. Ich möchte das anders machen können in Zukunft. Dann möchte ich dich einladen, komm nach vorne. Unsere Beter werden auch vorne sein. Nimm Gebet in Anspruch. Ja, lass für dich beten oder bete selbst und sag, Gott, ey, ich weiß, es läuft so scheiße, aber bitte, bitte sei mir gnädig. Und Gott, es ist das Geniale, er will dir gnädig sein. Er möchte dir vergeben. Ja, er möchte dich reinwaschen, ohne dass du irgendwas sonst dafür tust. Ja, das ist das Geniale. Du kannst so viel Scheißdreck angehäuft haben in deinem Leben. Wenn du heute Morgen sagst, Gott, sei mir gnädig, ohne dass du sonst was tust, ist es weg. Und auch wenn du vielleicht das schon 100-mal gebetet hast und du bist seit Jahren Christ und das spricht dich neu an und du sagst, Gott, ich bin so oft so stolz und ich rechtfertige mich selbst und du möchtest Buße tun vor Gott, nimm die Möglichkeit an, nimm dir einen von deinen Geschwistern hier dazu, ja, so wie die Bibel das sagt, wenn wir einander unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt sie. Nimm das wahr und nimm das nicht mit nach Hause, sondern fang heute jetzt hier schon damit an.